Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Und hier geht's heute um sogenannten Überwachungskapitalismus. Die Generali-Versicherungen haben vor ein paar Tagen angekündigt, dass sie ihre Kunden in Zukunft mit Prämien und Gutscheinen belohnen wollen, wenn die Kunden sich denn im Gegenzug bereit erklären, ihren Lebenswandel per App zu dokumentieren.
Für die Versicherten ist das sicherlich nicht so ein gutes Geschäft, aber für die Versicherungen dann sicherlich wohl. Was passiert, wenn menschliches Verhalten zur Ware wird? Unser Schwerpunkt bei Breitband heute mit Katja Bigalke
und Christian Möller. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer Tagung zum Thema Cybermobbing bzw. Cybersexism, Formen von Gewalt im Netz, die sich meist gegen Frauen richten.
Eine schöne Website stellen wir Ihnen dann auch noch vor, dystopiatracker.com. Hier werden dystopische Vorhersagen auf einer Timeline dargestellt.
Von der Veröffentlichung bis hin zur eventuellen Verwirklichung. Bevor wir aber zu alledem kommen, beginnen wir mit unserer Hommage ans Reisen.
Das ist nämlich das Thema der Musik in den nächsten 55 Minuten. Songs aus unterschiedlichsten Ländern, die unter anderem selbst die Schönheit des Unterwegsseins beschwören.
Und los geht's mit Fabian Measures aus Nordengland. Eine kristallin klimpernde Instrumentalmusik liefert der und entführt uns damit in die Glückseligkeit friedvoller Täler. Bliss, Peaceful Dales heißt das Stück.
Breitband-Topic.
Die Generali-Versicherungen machten vor ein paar Tagen Schlagzeilen mit einem neuen Serviceangebot. Nach eigener Aussage wollen sie ihre Mitglieder aktiv schützen und ihre Lebensqualität steigern. Und zwar dadurch, dass sie ihre Kunden für eine gesunde Lebensführung mit Prämien wie Gutscheinen und Rabatten belohnen.
Die Botschaft, die dahinter steckt, wer gesünder lebt, der zahlt in Zukunft eben weniger. Kontrolliert werden soll das durch eine Smartphone-App, die unter anderem Bewegungsabläufe, Ernährung und Vorsorgetermine dokumentiert.
Die Idee der Generali ist nicht neu, aber so weit ist in Deutschland bislang noch keine Versicherung gegangen. Dabei sammeln Krankenkassen ja auch hierzulande schon heute einige Daten ihrer Mitglieder, wie Miriam Sanderbar zusammenfasst.
Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt, wird nicht krank, sondern ist es schon.
Vor 5 Jahren zeichnete Julie C. in ihrem Roman Corpus Delicti ein Zukunftsbild der medizinischen Überwachung. Der Staat kontrolliert und speichert sämtliche Informationen über den Gesundheitszustand seiner Bürger. Krankheit ist ein Verbrechen und wird bestraft. Der ideale Mensch ist gesund und durchschaubar. Diese medizinische Diktatur ist zum Glück nur eine Fantasie. Doch schon jetzt speichern Krankenkassen persönliche Daten ihrer Mitglieder. Die gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen erhalten Informationen darüber, wann ihre Kunden bei welchem Arzt waren, welche Medikamente verschrieben wurden und welche Diagnose gestellt wurde. Denn für diese Leistungsabrechnung müssen Ärzte einen standardisierten Code für jeden Befund angeben. Die Krankenkassen wiederum wissen, hinter welchem Code sich welche Krankheit verbirgt. Auch Sozialdaten sind bei der Versicherung hinterlegt, wie etwa Informationen zum Arbeitgeber oder dem Leistungserbringer, also dem Arzt, Apotheker oder Therapeuten. Trotzdem haben viele Krankenkassen Interesse daran, noch mehr über ihre Mitglieder zu wissen. Mit Bonusprogrammen versprechen viele Versicherer ihren Kunden Prämien. Und die ebenfalls oft unter dem PR-Mantel verschickten freiwilligen Selbstauskunftsbögen fragen nach medizinischen und privaten Informationen, wie etwa nach durchgeführten Untersuchungen oder den persönlichen Arbeitsbedingungen. Diese Sammelleidenschaft geht dem ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar zu weit.
Wir haben festgestellt, dass ein Teil dieser Bögen exzessiv war, dass dort nach gesundheitlichen Verhältnissen gefragt wurde, dass nach sozialen Hintergründen gefragt wurde. Und das hatte gar nichts mit den Kassenleistungen zu tun, sondern da ging es dann darum, dass man versuchte, kassenseitig die Leute zu einer bestimmten Verhaltensweise zu bringen. Und das ist nicht Aufgabe der Kasse.
Die Krankenkasse trägt und verwaltet die Krankenversicherung. Nach gesundheitlichen Daten darf aber nur der übergeordnete medizinische Dienst der Krankenversicherung fragen. Der entscheidet auch, ob Krankengeld bewilligt wird. Den Krankenkassen selbst ist es gesetzlich verboten, die Antworten der Selbstauskunftsbögen einzusehen. Doch wir alle tragen einen weiteren Speicherort unserer Daten mit uns herum. Im Chip der Versichertenkarte sind Name, Adresse, Geschlecht und Versichertenstatus hinterlegt. Die vor 3 Jahren eingeführte elektronische Gesundheitskarte soll jedoch stufenweise noch wesentlich mehr Daten aufnehmen. Von der elektronischen Unterschrift bis zu Röntgenbildern und Befundberichten gehen die Planungen der Kassen und des Bundesgesundheitsministeriums. Dies wäre ein Schritt mehr in die Richtung zum gläsernen Patienten.
Der gläserne Patient. Und noch viel transparenter dürfte ein Patient werden, wenn er sich freiwillig dazu bereit erklärt, seinen Lebenswandel mithilfe einer App aufzuzeichnen und die Daten an die Versicherung weiterzuleiten.
Das wird kommen, zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Generali-Versicherungen geht. Bleibt nur die Frage, wie die Daten da eigentlich alle erfasst werden sollen. Das haben wir Alexander Sander, Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft, gefragt.
Also noch ist gar nicht klar, ob es sich tatsächlich am Ende des Tages um eine App handelt oder wie eben diese Daten alle gespeichert werden. Es gibt zum Beispiel auch so ein Fitnessarmband, was da im Gespräch ist. Also das sind Pläne, die wohl nächstes Jahr umgesetzt werden. Und wenn man aber nach Amerika schaut, wo solche Dienste schon angeboten werden, ist es eben verschiedene Dienste, die dann diese Daten sammeln. Also eben das Fitnessarmband, die App, aber auch ein Fitnessstudio, in das man vielleicht geht. All diese Daten werden von diesen einzelnen Unternehmen dann gesammelt und an die Versicherungen weiter übermittelt, die dann eben bestimmt, ob man dann eben entsprechende Goodies bekommt oder ähnliches.
Was wären das für Daten und was lässt sich aus denen dann hinterher ablesen?
Also das können ganz verschiedene Sachen sein, zum Beispiel wie viel Treppen man steigt, ob man gejoggt ist an einem Tag, ob man eben im Fitnessstudio war und wie lange man da war oder eben auch, was man gegessen hat. Es gibt da eben die Möglichkeiten, dass man so eine App hat, wo man dann einträgt, ich habe heute, keine Ahnung, Schwarzwälder Kirschtorte gegessen und dann gleichzeitig sagt, ich bin 100 Treppen gestiegen und dann sagt einem die App, ja, aber dann musst du heute noch mal eine halbe Stunde ins Fitnessstudio und wenn man diese Pflicht dann eben erfüllt, dann wird man eben von der Krankenkasse belohnt und bekommt dann zum Beispiel 25% Rabatt auf den Kauf von Turnschuhen.
Also man wird schon für die Pflicht belohnt, nicht für das gute Verhalten.
Genau, also man muss halt schon etwas machen, damit man diesen Bonus bekommt von der Krankenkasse.
Liegt das denn im Rahmen des Möglichen? Im Moment muss ich die Schwarzwälder Kirschtorte noch selber eingeben. Ist es möglich in 10 Jahren, dass es dann auch Technologie gibt, die sagt, ich messe das einfach, was du zu dir genommen hast?
Das wäre sicherlich denkbar, dass es da irgendwelche Sensoren gibt. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich dann in Chip einpflanzen lassen oder ähnliches. Also da gibt es ja die verrücktesten Ideen und keiner kann wirklich sagen, was in 10 Jahren ist. Also man kann davon ausgehen, dass es da möglicherweise entsprechende Sachen gibt, die das dann auch vielleicht tatsächlich im Körper registrieren, was da passiert ist.
Ist es möglich, aus dem, was ich vielleicht an Daten irgendwie da rein tue, noch etwas abzulesen, womit ich gar nicht rechne, indem verschiedene Arten von Datensätzen über mich zusammengeführt werden. Und dann geht es am Ende gar nicht mehr darum, wie viel Treppen ich gestiegen bin oder wie viel ich gegessen habe oder wie viel Sport ich gemacht habe, sondern was da vielleicht auch so charakterlich über mich noch sich aussagen lässt beispielsweise.
Also anhand dieser Daten kann man natürlich sehr, sehr viel über einen Menschen sagen. Also das ist im Grunde ein Gesundheits-Google, was da aufgebaut wird, wo man eben relativ viel und relativ weitreichend in die Privatsphäre von den Menschen vordringen kann. Dadurch, dass eben auch die Daten von verschiedenen Apps zusammengeführt werden, weiß ich, was isst jemand, wie viel Sport macht jemand, ist er zum Beispiel, also was man auch erkennen kann, geht jemand zur Arbeit oder geht er nicht mehr zur Arbeit? Also wenn ich zum Beispiel so ein Fitnessarmband umhabe und das den ganzen Tag mit mir führe und jeden Tag 8 Uhr auf die Arbeit gehe und das dann irgendwann nicht mehr passiert und ich diese Schritte nicht mehr mache, dann ist zum Beispiel relativ schnell erkennbar, dass sich hier in meinem Leben zum Beispiel was Gravierendes geändert hat. All das wird man mit diesen Daten herausfinden können.
Aber ich weiß als Versicherter ja nicht, wie diese Daten ausgewertet sind und wie die zusammengefasst werden. Wie transparent ist denn dann für mich als Versicherter eigentlich dieses Belohnungssystem und auf welchen gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnissen basiert das denn? Weil die ändern sich ja nun auch alle naslang. Also alle naslang wird geändert, was man essen soll oder was als gesund gilt. Dann sagt man wieder, diese Sportart ist toll. 5 Jahre später ist die ganz schlecht, weil die Orthopäden sich über kaputte Knie beschweren. Also wie soll das denn funktionieren?
Ja, das ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen unerklärlich, wie das funktionieren soll. Also kann ja zum Beispiel auch sein bei privaten Versicherungen, dass sich tatsächlich der Versicherungstarif daran orientiert und dann stellt man eben in 5 Jahren fest, dass das vielleicht doch ganz falsch war und man deswegen wieder alles umstellen muss. Und auch gleichzeitig wird gesagt, dieses Individuum ist ganz allein dafür verantwortlich, wie hoch der Versicherungstarif ist. Und wir nehmen eben Leute, die vielleicht chronische Krankheiten haben oder Ähnliches, gar nicht mehr mit in dieser Solidargemeinschaft der Krankenversicherung.
Wenn man jetzt sich dagegen auch wehren möchte als Einzelner, was kann ich dann machen? Also gibt es die Möglichkeit, dass ich das Ding quasi mit falschen Daten füttere und dadurch sozusagen boykottiere oder hacke?
Also es ist natürlich durchaus möglich, so ein Fitnessarmband seinem Hund einfach mal umzuschneiden, der dann halt einfach losrennt oder einfach in diese App irgendwas einzutragen. Also das ist natürlich auch noch ein weiteres Problem, was dadurch entsteht. Grundsätzlich kann man natürlich auch einfach sagen, ich möchte an diesem Programm nicht teilnehmen. Und wenn es tatsächlich zum Beispiel private Versicherungen gibt, die das verpflichtend machen, muss man dann auch einfach mal überlegen, ob man bei dieser Versicherung tatsächlich bleiben will oder vielleicht nicht doch lieber zu einem anderen Anbieter geht.
Die Frage, die ich da hätte, ist, das müssen die Leute bislang ja zumindest immer noch freiwillig machen. Also sie entscheiden sich freiwillig dazu, ob sie diese Daten weitergeben oder nicht. Sie finden das aber trotzdem insgesamt sehr bedenklich. Warum?
Also ich finde es insofern bedenklich, weil es eben ein Google über Gesundheitsdaten ist. Und auch wenn man sich anschaut, wie jetzt schon mit Gesundheitsdaten gehandelt wird, also dass zum Beispiel Arzneirezeptdaten für 1,5 Cent verkauft werden können pro Person, wo die Kranken- oder die Rezeptakte eben bis in die 90er Jahre zurückreicht und Ähnliches, sieht man, was da auch für ein entsprechender Markt besteht und der auch gar nicht so wirklich eingeschätzt werden kann von den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Dass die Leute vielleicht kurzfristig denken, dass sie jetzt diese 25% Rabatt auf den Turnschuh bekommen, aber sich gar nicht über die Tragweite dieser Entscheidung im Moment bewusst sind. Und das ist eigentlich das Kernproblem, dass diese Aufklärung auf der einen Seite gar nicht stattfindet und dass auch vollkommen intransparent ist, was mit den Daten noch darüber hinaus gemacht wird, außer eben diese 25% Gutscheine zu erstellen. Nämlich Leute werden in Schubladen gesteckt, es werden Profile erstellt. Anhand von Algorithmen wird ausgewertet, wie man auf die Leute dann zum Beispiel mit Werbung oder ähnlichen Produkten auch noch zugehen kann. Und es kann eben, wenn man ein Stück weiter denkt, tatsächlich dazu führen, dass dann vielleicht auch Versicherungstarife entsprechend angepasst werden. Also das, was heute vielleicht positiv ist, als junger Mensch, wenn man viel Sport treibt, aber in 30 Jahren vielleicht nicht mehr so fit ist, ja, dass man dann eben trotzdem in diesem Programm gefangen ist und dann vielleicht eben mit höheren Versicherungstarifen konfrontiert ist.
Also das Problem ist auch, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, mit was für Waren man da eigentlich handelt, oder?
Genau. Das ist das Kernproblem. Also es ist nicht absehbar, was mit den Daten passiert, wie mit den Daten umgegangen wird und was es für Konsequenzen, also auch gesamtgesellschaftliche Konsequenzen irgendwann mal haben wird.
Sagt Alexander Sander, Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft, zur geplanten Gesundheits-App der Versicherung Generali. Die gesellschaftlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten, die besprechen wir gleich noch mit der Wissenschaftlerin Agata Kolikowski.
Vorher gibt's aber Musik und zwar aus Litauen. Das, was schwierige Aussprache jetzt Eginas Gradžauskas alias Egg singt, ist dann auch litauisch. Die Titel all der Songs, die ja auf Bandcamp veröffentlicht sind, zum Glück für mich schön knapp gehalten. Da braucht man sich nicht um eine korrekte Aussprache bemühen. Dieser hier heißt APMRT.
Musik. nur Klinikruf verlierst. Kurmatita, kad ateitų toks gaivus. Paukštis be sparnų ir tik nešinas dalgiu.
Das war Litauisch und Sie sind bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Wir kommen noch einmal zu sprechen auf die Gesundheits-App der Versicherung Generali und wie solche Apps möglicherweise, wie es damit funktionieren soll, welche Daten damit erhoben werden können. Das haben wir ja eben schon geklärt.
Die Frage ist nur, was passiert mit einer Gesellschaft, in der sich die Menschen selbst durchleuchten, als seien sie Leistungssportler und in der dann jede Abweichung von der Norm, und die ist hoch angesetzt, finanziell sanktioniert wird?
Das haben wir besprochen mit der Juristin und Informatikerin Agata Krolikowski von der Gesellschaft für Informatik. Unsere erste Frage war, ob die Freiwilligkeit, persönliche Daten weiterzugeben, am Ende nicht zu einem Druck wird für andere, das auch zu tun.
Das Problem ist leider, dass je mehr Menschen ihre Daten freiwillig abgeben, desto höher wird der Druck für die anderen Menschen, ihre Daten abzugeben. Und im konkreten Fall für Krankenversicherungen kann es zum Beispiel bedeuten, jemand, der seine Daten nicht hergeben möchte, macht sich verdächtig, krank zu sein. Also insofern, denke ich, ist diese Tendenz zu befürchten, ja.
Jetzt könnte ich ja aber auch erstmal sagen, auch ist doch ein ganz guter Deal, ich kriege dafür vielleicht was billiger. Was ist denn da so schlecht dran?
Das ist natürlich auf den ersten Blick gerecht, weil jeder nur für sich selbst verantwortlich ist. Auf den zweiten Blick aber muss man immer daran denken, dass solche Versicherungskonstrukte in ein Gesellschaftsmodell eingebettet sind. Und dieses Modell ist einfach, dass viele Risiken für wenige tragen. Das heißt, also die Gemeinschaft ist dafür verantwortlich, dass vielleicht wenigen etwas zustoßen kann. Wenn diese Individualverträge jetzt plötzlich die Norm werden, dann wird das Prinzip komplett umgedreht. Das heißt, also diese Solidargemeinschaft gibt es am Ende nicht mehr.
Und diese Solidargemeinschaft, das ist ja eigentlich ganz spannend, für die stand ja immer eigentlich eine Durchschnittsmasse. Also das, was sich so negativ anhört, das ist ja, dass ein Durchschnitt berechnet wurde von einer Masse, von der man nicht genau wusste, wie sich die Individuen eigentlich verhalten. Ist das eigentlich etwas Schützenswertes?
Also ja, es ist etwas Schützenswertes. Es ist auf jeden Fall etwas Schützenswertes, dass Menschen nach oben und nach unten Abweichungen haben. Also was ist die Norm, was ist Durchschnitt? Das sind so Fragen, mit denen beschäftigen wir uns eigentlich nicht im Alltag. Eigentlich sind die für uns ja normalerweise geklärt. Plötzlich befinden wir uns in einer Debatte, die an unsere Grundrechte geht, an unsere Grundfesten, an Grundwerte, die eigentlich längst geklärt werden müssten.
Jetzt merkt man in solchen Debatten relativ häufig eine Reaktion von Leuten, so vielleicht bei sich selbst im Bekanntenkreis. Ja, ich finde das eigentlich auch nicht fair, dass ich für jemanden, der sich gesundheitlich schlecht verhält, irgendwie mitzahlen soll, weil ich tue ja auch was, ich gehe so und so oft in der Woche ins Fitnessstudio. Dieses Bedürfnis, so sich wirklich aktiv zu entsolidarisieren und zu sagen, ich mache das selbst und mach du es bitte auch selbst, was ja dahinter steckt. Woher kommt das? Wird das durch die Möglichkeiten der Digitalisierung mit befördert?
Das ist wiederum auch so ein Problem der ganzen Sache, die Technik dahinter, die da ist, die ist sehr faszinierend. Und diejenigen, die es mal ausprobiert haben, dazu gehöre ich auch, es ist schon faszinierend, irgendwie so einem Fortschrittsbalken zuzugucken oder zuzugucken, wie man seine Leistung verbessert hat. Also tatsächlich hat es auch diesen Einfluss auf uns, wenn man sich dem mal hingibt. Man muss nur reflektiert sein.
Wie kriegen wir das irgendwie übereinander? Also die Gefahren, die dann, Stichwort so Generali-App bestehen und gleichzeitig die positiven Möglichkeiten für den Einzelnen doch noch daraus zu ziehen.
Man muss diese Diskussion wieder auf den sachlichen Boden bringen, sagen, ja, es gibt solche Apps, wir können die Technik uns nicht mehr wegdenken. Wie gehen wir damit um? Wir gehen damit so um, dass wir den Bürgern sagen, das sind eure Möglichkeiten, das sind die Probleme. Informiert euch, entscheidet dann.
Das Problem ist, dass wir aber mit ganz sensiblen Themen hier umgehen. Es geht einmal um die Möglichkeit, mich zu versichern, wenn ich krank bin. Da muss man halt auch immer im Kopf behalten, dass Krankheit nicht unbedingt etwas ist, was ich komplett beeinflussen kann. Dadurch, dass ich joggen gehe und nicht rauche und mich gut ernähre, bin ich vor Krankheiten nicht gefeit. Das kann immer passieren. Und auf der anderen Seite wird mir da Geld geboten dafür, dass wenn ich mich offenbare mit meinem Lebenswandel, ich dann günstiger mich versichern kann für so einen Fall. Also ich finde, dass dadurch, dass menschliches Verhalten da einen Preis bekommt und ökonomisch messbar wird, finde ich, kann man nicht einfach sagen, das soll jedem selbst überlassen sein.
Das ist aber auch eine Sache der Diskussion, dass man am Ende festgestellt werden muss, es gibt einfach Bereiche, die sind nicht ökonomisierbar oder sollten es nicht sein. Die müssen raus aus der Wirtschaft. Das sind solche Dinge eben wie Krankenversicherung, Sozialversicherung im Allgemeinen. Einfach weil, da kommt wieder die Solidargemeinschaft ins Spiel, es Risiken sind, die nicht wirklich kalkulierbar sind. Also wie Sie gerade gesagt haben, es kann durchaus sein, dass ich mein ganzes Leben lang jogge und trotzdem an einem Herzinfarkt sterbe, warum auch immer. Aber es ist eine grundsätzliche Frage, die politisch beantwortet werden soll. Wie sehr können wir bestimmte Dinge ökonomisieren bzw. der Wirtschaft unterwerfen? Wie wichtig ist der wirtschaftliche Erfolg im Gegensatz zu den Grundrechten oder den Grundwerten, die wir haben? Und wie weit können wir gehen, diese Grundwerte zu verändern, um eben der Wirtschaftlichkeit entgegenzukommen? Ich glaube, das ist einfach ein längerer Diskurs.
Eine Diskussion, die wir sicherlich auch an dieser Stelle dann später noch weiterführen werden. Mit Agata Krolikowski von der Fachgruppe Internet und Gesellschaft sprachen wir über die gesellschaftlichen Fragen, die sich aus einer Gesundheits-App für Versicherte ergeben könnten. Dieses und auch alle anderen Gespräche finden Sie wie immer zum Nachhören auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Und unsere nächste Netzmusik, die kommt von einem Künstler namens Yatuna. Der Mann heißt aber eigentlich Jens Lindmeier, kommt aus dem Baden-Württembergischen, aber möglicherweise sehnt er sich von dort ganz weit in den Norden. Auf der Ring Road nach Skaftafell, so heißt sein Song. Das ist eine Straße im isländischen Nationalpark, auf der tuckert er im Song mit 70 km/h und Akkuproblemen entlang. Entschleunigung mit Akustikgitarre.
Schau mal da, wieder weg wie jedes Jahr. Viel zu unruhig nur gelebt. Mir erzählt, dass etwas fehlt. Ob es jemand ist oder was. Suche dies und suche das. Finde niemals seine Ziele. Sind es keine oder viele? Ja, ich weiß vielen, ich weiß nichts. Letzteres beziehe ich auf mich. Bau mir die tollsten Schlösser auf. Der Luft verpufft, ich nehm's in Kauf. Bin zwar ein schöner Dilettant. Der Luft aus Bauer, doch verkannt. Und du, was kannst du? Ich kann fliehen, ich geb's zu. Und zwar mit 70 km/h auf der Ringroad nach Skaftafell. Und mein Führerschein hab ich nicht da. Und das ist nicht, was mich aufhält. Und das ganze verdammte Jahr hab ich gesucht, was mir gefällt. Und jetzt 70 km/h nach Skaftafell. Was ich da mache, ja, ich weiß nicht, banal zu sagen, ich such mich. Ich fahr einfach nur herum. Schau mal hier, ich schau mich um. Ist das die Suche nach dem Glück? Wenn ja, warum hast du mich weggedrückt? Wahrscheinlich war's grad ungeschickt. Wenn du's kennst, dann ruf mich bitte kurz zurück. Ich war mit 70 km/h auf der Ringroad nach Skaftafell. Und mein Führerschein hab ich nicht da. Und das ist nicht, was mich aufhält. Und das ganze verdammte Jahr hab ich gesucht, was mir gefällt. Und jetzt 70 km/h bis Skaftafell. Bis Skaftafell. Ich drück durch, da geht noch mehr. Ich fahr hier eigentlich illegal. Aber juckt das Gaspedal? Ach nein, das denk ich ja gar nicht nach. Das, was ich wohl zu viel mach. Und es ist irgendwas mit Sinn. Dann hör hier bitte nicht hin. Ich war mit 70 km/h auf der Ringroad nach Skaftafell. Und mein Führerschein hab ich nicht da. Und das ist nicht, was mich aufhält. Und das Ganze verdammte Jahr hab ich gesucht, was mir gefällt. Und jetzt 70 km/h nach Skaftafell.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit unserer Kollegin Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Die erste Meldung klingt ein bisschen unwirklich. Google soll zerschlagen werden. Worum geht es denn da?
Ja, das wünschen sich die Abgeordneten des EU-Parlaments. Genau genommen fordern sie die Europäische Kommission in einer Entschließung vom Donnerstag dazu auf, darüber nachzudenken, ob man die Suche nicht von anderen kommerziellen Dienstleistungen trennen könne. Dass also quasi das Anbieten einer Infrastruktur von dem Anbieten von Inhalten nicht mehr in einer Hand liegt. Google wird ja vorgeworfen, eigene Dienste wie Google Maps bei der Suche zu bevorzugen. Das ist der Hintergrund. Und die Entflechtung könnte die dominierende Marktstellung von Google etwas einschränken. Das Ganze ist allerdings erstmal nur ein symbolischer Akt, hat also keine praktischen Konsequenzen.
Könnte aber ja den politischen Druck erhöhen und hat ja auch schon jede Menge Reaktionen hervorgerufen.
Ne? Ja, zum Beispiel beim New Yorker Journalistikdozenten Jeff Jarvis. Der spricht davon, dass sich das EU-Parlament von der Google-Phobie der deutschen Zeitungsverleger hat anstecken lassen. Er sorgt sich deshalb um die Technologie in Deutschland und in Europa und er sorgt sich um das Internet an sich, dessen Freiheit er eingeschränkt sieht. Auch Mitglieder des US-Kongresses haben sich kritisch geäußert in offenen Briefen an ihre europäischen Parlamente. Kollegen, sie sprechen von einer Diskriminierung ausländischer Firmen. Allerdings muss man dazu sagen, ist dieser Protest nicht ganz uneigennützig, wie es aussieht, denn 3 von 4 Unterzeichnern der Briefe haben einst Wahlkampfspenden von Google erhalten und das soll sich offenbar für Google dann auch auszahlen.
Also ganz sauber ist das nicht.
Klingt nicht danach. Nee.
Gibt es denn auch Stimmen, die da entwarnen?
Ja, das Blog netzwertig.com schreibt, Google habe genug Baustellen, als dass man eine Übermacht fürchten müsse.
es gebe wichtige Märkte, in denen der Suchkonzern nicht Fuß fassen konnte oder an Einfluss verliert. Also Beispiel mobile Internetnutzung, Native Advertising oder der Bereich der Smartphone-Messenger, wo Google gar nichts zu sagen hat. Die Liste ist sehr, sehr, sehr lang und sie liegt auch ein bisschen nahe, dass Google bald schon seine Dominanz verlieren könnte. Und wir haben den Link dazu auf unsere Website gesetzt.
Manchmal sind die Dinge dann eben doch anders, als sie scheinen. Das legt auch die amerikanische Fachzeitschrift Science nahe. Da ist zu lesen, inwieweit sich aus Facebook- und Twitter-Daten ablesen lässt, wie User tatsächlich ticken. Ist es tatsächlich möglich, aus diesen Daten abzulesen, wie Nutzer denken und wie sie sich verhalten?
Naja, viele nehmen das ja an und darum gelten ja die Daten in den sozialen Netzwerken auch gemeinhin als Goldmine. Aber man sollte Vorsicht walten lassen, da warnen jedenfalls die Wissenschaftler in diesem Artikel in Science. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen verschweigen viele Nutzer in sozialen Netzwerken, was sie wirklich denken. Außerdem werden die Daten nach Algorithmen sortiert und gefiltert. Und diese Algorithmen ändern sich ja immer mal wieder. Und vor allem die Firmen, die also zum Beispiel Facebook-Postings durchforsten, kennen diese Algorithmen ja gar nicht. Also man kann gar nicht wissen, inwieweit das Bild von einem Unternehmen im sozialen Netzwerk, nehmen wir eine Schuhkette oder auch das Deutschlandradio, wirklich der Realität entspricht. Und ein Problem ist auch, dass die Nutzergruppen der einzelnen Netzwerke also sehr fragmentiert sind. Fazit so ein bisschen dieser Studie der Wissenschaftler: Es ist wie ein Blick in die Glaskugel, was angesichts der Tatsache, dass Firmen oder auch Geheimdienste diese Daten zur Vorhersage von Verhalten nutzen, dann natürlich schon nochmal besonders bedenklich ist.
Dazu passt dann irgendwie auch diese Studie, eine Studie der kanadischen Firma Sandvine, die hat untersucht, wo genau sich User eigentlich tatsächlich im Netz bewegen. Wie sieht denn der Internet-Traffic genau aus, den die da festgestellt haben?
Also die haben festgestellt, mich persönlich hat es nicht so wahnsinnig überrascht, auf Platz 1 in Europa steht das Streamen von Audios und Videos, also Platzhirsch ist YouTube, gefolgt von diversen Pornografieanbietern, die nicht einzeln aufgeführt werden. Das hochgelobte Netflix verbraucht demnach gerade mal 3,4% des europäischen Traffics, das hat also noch nicht so Fuß gefasst hier. Auf Platz 2 steht das Surfen im World Wide Web und es folgen dann soziale Netzwerke und Kommunikationstools wie WhatsApp und Skype. Nicht zu unterschätzen ist übrigens auch das File-Sharing, das fand ich ganz interessant. Laut des Global Internet Phenomena Report, so heißt das, machen Tauschbörsen 11,6% des europäischen Downstream-Verkehrs aus. Und wenn es um Upstreams geht, also wenn Inhalte hochgeladen werden, dann sind es immerhin 36,5%. Also schon sehr viel.
Vielen Dank, Vera. Alle Links zu den Themen, die gibt es natürlich auch nochmal bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und netzmusikalisch geht es jetzt als nächstes nach Milton. Milltown heißt das, New Jersey. 6.893 Seelen leben da, also nicht unbedingt der Ort, wo man es lang aushält als junger Mensch.
Ja, und aus diesem Kaff, da stammt die Band Map of Rome und möchte offenbar vor allem eins, nämlich da raus, also rein ins Auto und los. Wohin genau, ist ja erstmal egal. Fat Sandwich heißt dieser Song.
My life is goddamn exhausting, so I'm
Breitbandbesprechung.
Cybermobbing, Cybersexismus, Cyberstalking, all das sind Formen von Gewalt im Netz. Und die richtet sich viel häufiger gegen Frauen als gegen Männer. Gerade wenn Frauen politisch aktiv sind oder wenn sie sich für die Gleichstellung engagieren, dann laufen sie oft Gefahr, von Gewalt in der Online-Welt zu werden.
Und wie man sich mit diesem Problem oder wie man mit diesem Problem vielmehr umgehen kann und wie sich Frauen gegen diese Form von Gewalt im Netz schützen können, damit hat sich am Donnerstag die Tagung Dann geh doch nicht ins Internet von der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros beschäftigt.
Und darüber haben wir gesprochen mit der Aktivistin Anne Wiezorek. Zuerst haben wir uns von ihr erklären lassen, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir von Gewalt in der digitalen Kommunikation reden. Und wir haben sie deshalb gefragt, von welchen Erfahrungen die Frauen dort berichtet haben.
Ja, unterschiedlich. Also teilweise gab es Teilnehmerinnen, die hatten damit auch noch keinen Kontakt. Dann gab es welche, die haben das insofern so als tägliche Begleiterscheinung. Und das rangiert dann eben bis hin zu Beleidigungen und eben aber auch Drohungen mit Vergewaltigung oder auch Mord.
Es gibt auch im Netz neue Formen der Bedrohung, die da stattfinden. Thema Stalking zum Beispiel oder Trollen. Können Sie das nochmal so differenzieren, was für Formen das alles annehmen kann, diese Art von Bedrohung, die da stattfindet?
Stalking gibt es natürlich offline auch schon, aber das hat sich natürlich jetzt dadurch, dass dann im Netz noch viel mehr Informationen über eine Person dann eben zusammensammeln kann, ist das natürlich leider auch ein sehr gutes Werkzeug dafür. Und schwierig wird es einfach auch in dem Moment, weil das Netz wiederum Möglichkeiten bietet, das auf anonyme Weise zu tun. Also in meinem Fall zum Beispiel ist es so, dass die extremsten Drohungen, die ich bekommen habe, eben über anonymisierte E-Mail-Programme gekommen sind und ich habe dann keine Möglichkeit, da irgendwie zur Polizei zu gehen.
Das heißt aber auch, die Leute, die das machen, bringen da einigen Sachverstand mit rein, ne?
Die wissen leider sehr genau, was sie tun, ja. Wobei man auch differenzieren muss. Ich sag viel, was so im Bereich der Beleidigung angesiedelt ist oder einfach so sexistischen Beschimpfungen. Das passiert auch sehr stark unter Klarnamen. Also das sind wiederum Menschen, die den Anspruch haben, dass das, was sie da tun und sagen, auch unproblematisch ist, dass sie das Anrecht darauf haben. Und das zeigt wiederum sehr gut, dass wir eben in einer sexistischen Gesellschaft leben und sie da kein Problembewusstsein haben.
Aber welche Lösungen gibt es denn dann konkret? Also wurden die auch besprochen?
Ja, das waren natürlich verschiedene Ebenen, auf denen man da ansetzen muss. Also ich finde es auch wichtig, klar, die juristische immer zu betrachten und zu gucken, wo sind Gesetzeslücken. Und da muss man wirklich erstmal genauer schauen und ja im Grunde auch ein Update machen erstmal fürs Gesetz, weil das aufs Internet noch nicht so richtig ausgelegt wurde. Und da wurde zum Beispiel dann gefordert, auch ein konkretes Gesetz zu Cybermobbing zum Beispiel zu erlassen und überhaupt erstmal zu entwickeln. Ansonsten haben wir gefordert, dass bestehende Beratungsstellen diesbezüglich besser ergänzt werden. Das heißt, wenn schon Beratungsstellen zu Gewalt gegen Frauen existieren, ist es total sinnvoll, da dann entsprechende Fachleute noch zu integrieren, die dann eben zum Beispiel helfen können mit technischen Sicherheitsvorkehrungen, die man zum Beispiel auch erstmal machen sollte, wenn man von solchen Angriffen betroffen ist und was man dann eben beachten sollte in der Dokumentation und dergleichen.
Wenn wir jetzt diesen Transfer von solchen Sachen aus der analogen in die digitale Welt machen, ist es dann so, dass einfach die größere Quantität oder die Tatsache, dass Sachen dort länger bleiben, dass das den Unterschied in der Qualität dieser Attacken auch ausmacht? Oder gibt es noch einen anderen Punkt, wo man sagen kann, das ist jetzt in der digitalen Welt ganz neu daran und da müssen vielleicht auch Gesetze nochmal überarbeitet werden, um dem gerecht zu werden?
Nee, das sind schon definitiv die wichtigsten Schwerpunkte dabei. Also einerseits, dass es in so einer Vehemenz passiert, dass es dann eben auch nicht getan ist mit, das ist mal ein doofer Kommentar und dann muss man sich damit abfinden, sondern das sind halt wirklich über Stunden, Tage, Wochen, je nachdem, wie viele Menschen dann sich immer noch damit beteiligen, dass das einfach so ein konstantes Rauschen auch bei bestimmten Personengruppen, wie zum Beispiel feministischen Aktivistinnen ist. Also das geht halt nicht einfach weg. Und insofern hat das eine entsprechend neue Qualität und muss dann auch ernst genommen werden.
Wie steht es denn um die Solidarität in diesen Fragen im Netz?
Die ist leider noch nicht so weit her. Also das ist leider sehr schade, weil gerade in der Netzkultur dieser Spruch Don't feed the trolls noch sehr weit vorhanden ist. Also im Sinne von, wenn du irgendwie nervige Kommentare hast oder schlimme Kommentare bekommst, dann ignoriere die einfach, dann gehen die schon wieder weg. Und wenn du darauf eingehst, dann wollen diese Menschen ja nur Aufmerksamkeit und den gibst du ihnen damit. Und das ist halt der falsche Ansatz, weil Probleme sind vom Ignorieren noch nie weggegangen. Und die werden dann halt einfach höchstens noch schlimmer und nehmen noch verstärkt dazu. Insofern müssen wir da erstmal eine ganz andere Debatte führen.
Aber warum ist das so schwerfällig? Warum gibt es diese Solidarität nicht? Was ist die Vermutung?
Na, ich glaube tatsächlich, wenn man noch nicht davon betroffen war, ist es wirklich schwer zu verstehen, was das mit einer Person macht. Also wie stark sich das einfach auch auf Psyche und den Körper letztendlich dann eben auch auswirken kann. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch noch verstärkter aufklären, was das dann eben bedeutet, wenn man so im Zentrum eines Shitstorms ist, vielleicht sogar über mehrere Tage und Wochen. Und dass das einfach wirklich maßgeblich ins Offline-Leben letztendlich auch mit eingreift.
Jetzt hat das ja noch so eine, ich finde, ein bisschen schwierige oder zweischneidige Komponente, weil einerseits muss sich jeder oder jede in dem Fall so einen Schutzwall vielleicht aufbauen lernen, um nicht zu sensibel auf bestimmte Sachen zu reagieren. Andererseits, wenn man das dann wieder versucht, vielleicht anderen Leuten mitzugeben oder beizubringen, dann verharmlost man natürlich manches auch. Also die andere Richtung ist ja jetzt zu sagen, okay, ab wo brauchen wir vielleicht auch Gesetze? Wie kriegt man diese Balance hin?
Das ist definitiv eine Schwierigkeit und deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass wir da verschiedene Expertisen natürlich zusammenführen. Also einerseits die juristische, aber auch genauso gesellschaftspolitische. Erstmal müssen die Leute geschult werden für diese Probleme, überhaupt eben erstmal sensibilisiert werden. Aber wie schon gesagt, ist das nicht der einzige Ort, wo wir halt ansetzen müssen, wenn es eigentlich um gesamtgesellschaftliches Problem geht.
Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es jetzt, also Täter von Cybermobbing, Cybersexismus oder Cyberstalking zu verfolgen?
Im Grunde keine, beziehungsweise, also es ist immer sehr schwierig, unter anderem, das wurde auch gestern auf der Tagung angesprochen, da einfach den betreffenden Leuten, wenn sie halt eine Drohung aussprechen im Netz, so gut wie nicht nachgewiesen werden kann, dass sie die auch ernst gemeint haben. Sie können sich immer darauf berufen, dass sie es halt nicht ernst gemeint haben und damit ist es dann hinfällig, das irgendwie nach weiter verfolgen zu können.
Aber das könnte man ja in der analogen Welt eigentlich ganz genauso sagen, oder?
Ja, und wobei da natürlich dann noch so andere Faktoren mit reinkommen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um häusliche Gewalt geht und da dann der Ehemann eine entsprechende Drohung ausspricht, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, dann die Polizei hinzubestellen und den erstmal zu verwarnen. Also das sind tatsächlich diese Kontexte unterschiedlich sind. Das muss erstmal im rechtlichen Rahmen dann übersetzt werden.
Mit der Aktivistin Anne Wiezorek haben wir uns unterhalten über das Thema Gewalt gegen Frauen im Internet.
Klingt gar nicht nach emotionalen Problemen, Band heißt aber trotzdem so. Musik aus Kanada von Emotional Problems war das Tonight, Tomorrow Part 2.
So hieß der Song. Dass die Realität die Science Fiction überholt, das haben wir in der letzten Zeit öfter mal erlebt. Und das sind meistens nicht die positiven Zukunftsvisionen, die der Wirklichkeit werden. The Machine Stops, so heißt zum Beispiel ein Roman von E.M. Forster. In dem gehen die Leute nicht mehr aus dem Haus und leben stattdessen ihr Leben aus zweiter Hand über eine Audio- und Videoverbindung mit der Maschine. Kommt Ihnen bekannt vor? Das Buch stammt von 1909.
Dystopien, die spielen ja in der Literatur schon lange eine wichtige Rolle. Und wer sich einen Überblick verschaffen will darüber, welche dieser negativen Zukunftsvisionen die Fantasie schon hervorgebracht hat und welche davon vor allen Dingen inzwischen schon Wirklichkeit geworden sind, der kann das jetzt im Netz tun auf der Seite dystopiatracker.com. Matthias Finger hat sich die Seite angesehen.
Die Zukunft muss ein düsterer Ort sein. Gefühlt spielt jeder zweite Hollywood-Film mittlerweile vor dystopischer Kulisse. Wir Menschen leben in einer verdreckten Hightech-Welt und bekämpfen uns mit archaischen Waffen. Mittelalter trifft auf Science-Fiction, wie in den Tributen von Panem, seit letzter Woche in den Kinos.
Miss Everdeen, macht euch darauf gefasst, den höchsten Preis zu zahlen.
Das ist eine Botschaft an Präsident Snow. Wenn wir brennen, dann brennen sie mit uns!
Dunkle Zukunftsvisionen wie diese sammelt der Schweizer Journalist David Bauer auf seiner Seite dystopiatracker.com. Für jede Situation gibt es eine passende Dystopie, schön nach Schlagworten sortiert, wie praktisch. Der freie Wille existiert nicht mehr. ID-Tattoos kommen aufs Handgelenk. Alle Menschen sterben im Alter von 30 Jahren. Die Seite hat etwas leicht Depressives. Die Hälfte der unangenehmen Visionen wurden von Nutzern eingestellt.
Was mir gefehlt hat, war so die Gesamtschau. Also ein Ort, wo man nachvollziehen konnte, wie Dystopien und die Realität im Verhältnis zueinander stehen. Bis jetzt sind bereits über 300 einzelne dystopische Vorhersagen erfasst in der Datenbank. Und das sind auch bereits über 150 Realisierungen von einzelnen Vorhersagen erfasst worden.
Also Crowdsourcing für Verschwörungstheoretiker, Nahrung ohne Kalorien, Konzerne kommen an die Macht, Maschinen ersetzen Freunde, hört sich irgendwie bekannt an.
Ein großes Passagierflugzeug wird als Waffe missbraucht und zur Zerstörung des US-Kapitols benutzt.
Selbst die Anschläge vom 11. September wurden vorhergesagt, irgendwie 1994 im Politthriller Ehrenschuld von Tom Clancy. Dystopische Texte verhandeln unsere Ängste in der Zukunft und knüpfen an unseren Erfahrungshorizont an, beispielsweise beim Predictive Policing.
Eine Spezialeinheit der Polizei verhaftet Personen, bevor sie überhaupt Verbrechen begangen haben.
Ich verhafte sie wegen des zukünftigen Mordes an Sarah Marx.
Beschrieben hat das Philip K. Dick in seinem Buch Minority Report 1956. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber die bayerische Polizei kann vorhersagen, wo Profidiebe als nächstes zuschlagen, mit der Software Precorp. Thomas Schwer hat das Programm entwickelt.
Also jeden Tag wird die aktuelle Datenlage analysiert, erkennt das System gefährdete Gebiete, wird es einen Alarm auslösen und die operativen Kräfte können dann gezielt in dieses Gebiet geführt werden.
Im praktischen Zeitstrahl auf dem Dystopia-Tracker reichen die Vorhersagen vom Jahr 1891 bis ins vierte Jahrtausend. Den Anfang macht August Bebel, gefolgt von Fjodor Dostojewski, Alfred Döblin, Aldous Huxley. Im 20. Jahrhundert bröselt der Fortschrittsglaube, weil der Mensch nur noch ein Rädchen ist im Getriebe der Industriegesellschaft. Heute treffen Dystopien wieder den Nerv der Zeit. Vielleicht, weil sie sich in immer schnelleren Abständen zu bewahrheiten scheinen. Journalist David Bauer.
Ich denke nicht, dass da ein direkt kausaler Zusammenhang besteht, in dem Sinne, dass die Realität nachvollzieht, was vorher als Dystopie skizziert worden ist. Das Wichtigste ist wahrscheinlich zu erkennen, dass Zukunft immer verhandelbar ist, dass wir immer Einfluss nehmen können, wie sich die Dinge entwickeln. Und Dystopien können sicher helfen, unseren Blick darauf zu schärfen, welche Entwicklungen allenfalls kritisch sein könnten.
Der Bogen spannt sich vom frühen Film Metropolis über die Matrix bis hin zum Planet der Affen. Den Klassiker 1984 von George Orwell bemühen sogar die Medien gern.
Wir bemächtigen uns ihrer geheimsten Gedanken. Wir formen sie um. Sie werden sich der Partei unterwerfen, freiwillig und aus innerstem Antrieb. Bedingungslos.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt das Buch Bezug auf stalinistische Diktaturen. Doch im Zuge des NSA-Skandals interpretieren es viele als frühe Warnung vor dem modernen Überwachungsstaat, der uns zuschaut beim Speichern von Katzencontent.
Die Menschen werden konsequent und umfassend überwacht. Hierzu dienen die Teleschirme, die sowohl Empfänger für die Direktiven der Staatspartei als auch Kamera und Mikrofon zur Totalüberwachung sind.
Aus Angst kleben heute manche die Kameras an ihren Laptops zu. Jeder formt seine eigene DIY-Dystopie und schließt so vielleicht die Augen vor einem Problem. Unsere negativen Zukunftsvisionen brauchen ein Update. Geklonte Fußballer, eine unfruchtbare Menschheit und Werbung in unseren Träumen. Vielleicht sind Dystopien ja auch als Frühwarnsystem unbrauchbar, weil sie keinen Handlungsimpuls veranlassen. Selten werden sie 1:1 in die Realität übersetzt, genauso wenig wie Utopien.
Matthias Finger war das über die Seite dystopiatracker.com, wo man sich über den Stand unserer dystopischen Wirklichkeit informieren kann.
Und da könnte man eigentlich jetzt auch gleich das Buch von Juli C. eintragen, Corpus Delicti, was bei uns am Anfang eine Rolle gespielt hat in der Sendung, der Zukunftsroman über die medizinische Überwachung der gesamten Gesellschaft. Wir haben ja gesehen, der Weg dahin ist mit Anwendungen wie der App eines großen Versicherungskonzerns vielleicht ein bisschen kürzer, als uns lieb sein kann. Was als nächstes auf diesem Gebiet alles passiert, das hören Sie natürlich bei uns in Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Links zu den Themen der Sendung, die finden Sie auch nochmal im Netz unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Und nach den Nachrichten geht's hier weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Da geht's unter anderem um Theater und Performance in Japan.
Wir verabschieden uns hier aber nochmal mit Musik, und zwar mit einer widerwärtigen Mischung von Funk, Punk, Hip-Hop und anderen Dingen, die man eigentlich nicht miteinander vermischen sollte. So wortwörtlich übersetzt, das muss man dazu sagen, beschreibt zumindest die Band selbst ihre Musik. Die Daggers heißen sie und die kommen aus Sydney in Australien und sind damit maximal weit entfernt von den einstelligen Temperaturen und dem grauen Winterhimmel hier bei uns. Drink it with your mouth heißt der Titel, mit with your mouth. Wir empfehlen dazu Glühwein oder heißen Tee. Ich bin Katja Wiegalke.
Ich bin Christian Möller. Wir sagen tschüss. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.